Quiz, aber wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, eine Norddeutsche. Aber jetzt wollen wir uns mal beschäftigen mit etwas Ernsterem. Jeder ist seines Glückes Schmied. Den Satz kennt ihr höchstwahrscheinlich alle. Und diese Aussage sagt ja letztendlich nichts anderes. Jeder ist für das, was bei ihm in seinem Leben passiert, selber verantwortlich. Und ich glaube, dass jeder Glück für sich anders definiert, unterschiedliche Dinge damit zusammenbringt, in Verbindung bringt. Und ich habe überlegt, was ist für dich Glück? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn meine Kinder gesund und munter sind, wenn ich sorgenfrei leben kann, wenn meine Beziehung zu meiner Frau gut ist und es in der Ehe klappt, das würde ich durchaus als nicht selbstverständlich ansehen. Und oftmals, wenn wir beide dann zusammensitzen und hören dann von Ehen, wo es kriselt, dann sagen wir oft, lass uns dankbar sein für jede Stunde und für jeden Tag, wo wir so miteinander klarkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin einfach glücklich, wenn es meiner Familie gut geht, und ich bin jetzt ganz neu, ganz frisch glücklich, weil ich weiß, im November werde ich Opa. Das ist ein neues Gefühl für mich, stelle ich fest. Aber es ist so. Es ist sogar medizinisch mittlerweile bestätigt, dass es so ist. es war ein Sonntag, 1. April, genau. Da hatte ich unseren Großen mit seiner Frau bei uns zu essen. Und plötzlich sagt er, wir kriegen ein Kind. Und dann habe ich ihn angeguckt, dann habe ich gesagt, heute ist der 1. April. Und dann hat er gesagt, nee, das ist so, wie es ist. Na, sage ich, gut, okay. Und ein paar Tage später schrieb er mir dann, Papa, stell dir vor, der Geburtstermin ist am 27.11., meinen Geburtstag. Das wäre der Hammer. Sage ich, dann sitzt du die Tradition in der Familie fort, weil ich hatte mit meinem Vater auch zusammen Geburtstag am gleichen Tag. Warten wir es ab, aber die Geburtstermine stimmen ja meistens nicht. Gucken wir mal. Was ist Glück? Was macht dich glücklich? Ich würde gerne mal hören von euch, was macht euch glücklich? Ich würde gerne mal hören. Ruft ihr, dürft ihr ruhig was hineinrufen. Was macht euch glücklich? Bitte? Sehr schön. Was noch? Ja, oh ja, gut. Sehr gut. Sonnenschein. Bitte? Blumen können glücklich machen und Glücksgefühle hervorrufen, stimmt. Und die Prüfung haben, dass die Prüfung gut läuft und dass das Ergebnis dementsprechend ist, ganz bestimmt. Ich habe meine Schülerzeitung geblättert und ich möchte euch zwei Dinge vorlesen von zwei Schülern, die schrieben, ich möchte als Kind glücklich sein. Kinderglück ist herzlich, schwerelos, selbstlos und sehr wunderbar. Die Erwachsenen haben viele Schwierigkeiten und haben weniger Zeit für Glücksmomente. Das ist sehr schlecht. Das Glück ist wichtig für das Leben. Das Glück ist aber nie von Dauer. Zum Beispiel, wenn ich und meine Familie krank sind, bin ich unglücklich. Wenn man Liebeskummer hat und unglücklich ist, sucht man wieder das verlorene Glück. Ich hoffe, dass alle Leute echtes Glück finden und das Leben genießen können. Von einer Schülerin fand ich doch sehr tiefgehend. Und der nächste noch. Jeder Mensch definiert Glück anders. Für mich ist Glück, wenn ich mich amüsiere und etwas mache, was mir Spaß macht. Ich bin glücklich, wenn ich zusammen mit meinen Freunden Zeit verbringen kann. Sie sind sehr lustig, witzig und sie haben immer gute Laune. Mit ihnen ist alle Zeit positive Energie. Wenn ich glücklich bin, strahle ich die Beglückung überall aus. Das Glück ist auch, jemanden glücklich zu machen. Sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die Werbung suggeriert ja oft, wenn man so bei verschiedenen Supermärkten geht. Ich habe einen Satz gefunden, da heißt es, glücklich sein ist doch ganz einfach. Wähle einfach das Richtige. Wenn es da wirklich mal so einfach ist. Glück, was ist das? Lottogewinn? Beruflicher Erfolg? Gesundheit? Intakte Beziehung? Oder komplett was anderes? Wenn es im Leben gut geht, wo Erfolg, die Gesundheit und eine Beziehung funktionieren, der hat Glück, oder? Doch diese Menschen, ich bezweifle es mal, sind auch nicht immer glücklich. Mit Sicherheit nicht. Und glücklich sein hat auch nichts damit zu tun oder ist nicht immer abhängig davon, dass man sofort erfolgreich ist, Geld verdient, reich ist. Ich habe immer meine Schwiegermutter bewundert, die knapp 94 geworden ist. Die sagte immer, weißt du, wir haben nie viel gehabt, aber wir waren zufrieden. Wir sind glücklich mit dem, was wir haben. Und dann habe ich immer gedacht, naja, arme Menschen sind vielleicht oft, vielleicht sogar glücklicher, weil sie sich über kleine Dinge freuen. Aber dann saß ich zu Hause und dachte, was ist, wenn das Leben, der Alltag, Dinge plötzlich hochkommen, die den Alltag durcheinander würfeln? Woran hängt dann unser Wohlbefinden, dein Wohlbefinden, meine Zufriedenheit? Und es gibt garantiert Situationen, wo man nur noch klagen könnte, oder? Das habt ihr mit Sicherheit schon erlebt und mit Sicherheit genügend Grund dazu hätte. Wieso geht es den anderen so unfassbar gut? Die Kinder gedeihen, die gehen einen geraden Weg, überhaupt keine Probleme, hat man den Eindruck. Und dann muss man sich vielleicht nur sagen lassen, du hast deine Kinder nicht hier erzogen, du hast zu viel in der Gemeinde gemacht, du warst zu viel unterwegs. Das ist die Konsequenz daraus. Die anderen lügen beim Ausfüllen der Steuer und bekommen noch mehr Geld zurück wie ich. Hallo? Sie kriegen mehr Geld zurück. Und ich sitze dann da und denke, alles klar. Die anderen fahren ihre Ellbogen aus, wo sie nur können und haben damit auch noch Erfolg. Sie können andere mobben und keiner hält sie auf. Das interessiert keinen. Und das Beste dabei ist, sie fürchten Gott in keinster Weise. Gott ist für sie absolut uninteressant. Gehen nicht in die Kirche, haben aber scheinbar Erfolg ohne Ende. Und da stelle ich mir schon die Frage, diesen Spruch, den mein Vater mir früher immer gesagt hat, Ehrlichkeit währt am längsten. Ob der Spruch wirklich stimmt? Was bringt es denn, wenn ich versuche, sauber durchs Leben zu gehen? Solche Gedanken lassen das Herz oder können das Herz bitter werden lassen, wenn ich sehe nebendran, der geht dadurch, egal, interessiert ihn alles nicht und trotzdem scheint alles gut zu laufen bei ihm. Und man wird bitter, unzufrieden, uneinsichtig. Und ich frage mich da manchmal, ja, kann ich sicherlich in gewissen Dingen verstehen. Und das Schöne daran ist, diese Gedanken, die ich jetzt gerade so aufgelistet habe, die finden wir auch in der Bibel. Ich habe mir den Psalm 73 mal angeschaut. Der Asaf, der in diesem Psalm, in den ersten Versen, seinen Ärger, seinen Unmut zum Ausdruck bringt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gibt es einen Segen der Gottlosigkeit? Fragezeichen. Dieser Psalm ist in seinem gesamten Umfang eine Reflexion des Themas, was ist dir wichtig, worauf setzt du dein Leben, was soll dein Leben prägen. Der Asaf geht hin, hat seine Gefühle einfach mal runtergeschrieben. Wo ich den Psalm gelesen habe, und ich habe ihn eigentlich schon öfters mal gelesen, aber ich finde einfach, was er empfindet, was er an Ausdruck rüberbringt. Einfach sich mal, entschuldigt bitte den Ausdruck, einfach mal auskotzt in den ersten Versen. Ja? Asaf macht aus seiner Seele keine Mördergrube, sondern reflektiert seine Situation. Und ich denke, das ist wichtig, dass man, auch wenn man jetzt schon Jahrzehnte im Glauben steht, Jesus als Lebensgrundlage hat, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, Bilanz zu ziehen und vielleicht auch mal gewisse Dinge zu hinterfragen. Und Asaf hat das ganz offen, ehrlich gemacht. Und durch diese Offenheit gerät Asaf in gewaltige geistliche Herausforderungen. Wir werden es später noch hören, warum. Die ihm wirklich zugesetzt haben. Man hat den Eindruck, als ob der Boden nicht nur anfängt zu beben, wie so beim Erdbeben, sondern ihm wirklich Stück für Stück so der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und man könnte sich fragen, wenn man das liest, ist Gott wirklich so ungerecht? Ist wirklich Gott so ungerecht? Vers 2 bis 12, da sehen wir es, ja, wo Asaf diese scheinbaren Ungerechtigkeiten Gottes auflistet, die denen widerfahren, die sich auf Gott verlassen. Da ist die Rede davon, dass die sogenannten Gottlosen ein Leben im materiellen Wohlstand genießen, scheinbar weniger Plagen als andere Leben haben, ein offensichtlich sorgloses Leben oder Dasein führen, keine Gewissensbisse haben bei ihrem unmoralischen Lebensstil. Und. Ich möchte nicht wissen, was manchmal im Außendienst so abgeht, wenn man im Außendienst ist. Tatsache ist, wenn ich das lese, da gebe ich Asaf recht. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, dass es denen, die mit Gott nichts zu tun haben, wesentlich besser geht. Den Eindruck könnte man gewinnen. Und ich finde diese Ehrlichkeit, mit der Asaf hier sein Innerstes nach außen kehrt, wunderbar, und es macht mir Mut, selber hinzugehen und zu sagen, so und so und so geht's mir. Er gewährt einen Einblick in sein Glaubensleben. Gerade in diesen ersten Versen werden wir zeugen, wie Asaf gegenüber Gott Dinge deutlich und klar anspricht. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, so darf man mit Gott nicht reden. Und ich sage, doch, so darf man mit ihm reden. Asaf geht sogar so weit, dass er seinen Glauben in Frage stellt. Das muss man sich mal vorstellen. Er sagt in Vers 13 und 14, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände freigehalten von Schuld. Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeden Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Das sind harte Worte, die er sagt. So fühlt, stellt euch mal vor, wenn ihr euch so fühlt und ihr steht morgens auf und habt solche Gedanken. Finde ich schlimm. Und ich möchte das nochmal betonen, das ist mir wichtig, dass wir solche Gedanken, wenn wir sie haben, gegenüber Gott aussprechen dürfen und hinlegen können. Ganz gewiss. So wie es dir und mir auf dem Herzen liegt. Und jetzt müssen wir uns klar werden, wenn Asaf hingeht und solche Dinge ausspricht, dann muss man sich klar sein, welche Position er hatte damals. Ich habe mal ein bisschen geforscht und nachgelesen. Er war Chorleiter bei König David. Heißt, er war prominent, er war bekannt, eine Person des öffentlichen Lebens. In der ersten Reihe leitete sicher Gottesdienste, bin ich von überzeugt. Und dieser Mann hatte eine schonungslose Offenheit, hatte eine Glaubenskrise. Und dieser Asaf, aufgrund seiner Stellung, die er dort hatte, eigentlich jeglichen Grund, seine fromme Maske aufzulassen. Für seine Position, die er hatte, war es wichtig, ein untadiges Leben zumindest nach außen hin darzustellen. Oder zumindest so zu tun, als ob. Zweifel, Anfechtung, geistlich unreife Gedanken, die durften eigentlich keinen Platz haben. Denn was sollen denn die Leute denken? Er hat uns schließlich in die Begegnung als Chorleiter, in die Begegnung mit Gott zu führen. Da muss er doch Vorbild sein. Also schön weit weg mit den Zweifeln, mit allem, was das Bild stört und kaputt macht. Und dann habe ich es übertragen. Was ist, wenn der Pastor hier vorne steht und sagt, Leute, ich kann nicht mehr. Es kotzt mich gerade alles an. Es geht mir schlecht. Oder wenn ein Edles dahin geht und sagt, Leute, es geht nicht. Oder ein Diakon. Oder ein Bereichsleiter. Ich Ich habe ein Zitat gefunden, wo es heißt, zu Beginn unseres geistlichen Lebens fällt es uns schwer, mit unserem Nächsten Geduld zu haben, dann mit uns und schließlich mit Gott. So kommt mir die Situation vom Asaf vor. Asaf hat Probleme mit Gott, scheinbar. Und gleichzeitig war er zutiefst davon überzeugt, dass dieser Gott, dem er diente, gut war. Er war bereit, diesem Gott mit allem zu dienen, mit vollständiger Hingabe. Diese tiefe Überzeugung trug Asaf durchaus in seinem Herzen. Und jetzt plötzlich diese Mühe, die ihn unglaublich ins Wanken brachte. Könnt ihr euch vorstellen, diese Spannung, die man in sich trägt? Einerseits sagt man, dieser Gott, der mich mein Leben lang begleitet hat, ist gut. Eigentlich ist er gut. Und auf der anderen Seite dieses Zweifeln, dieses Durchbuchstabieren, dieses Wanken und man denkt, hallo, was ist los? Wenn Gott gut ist und Gott ein Gott ist, der seine Verheißung erfüllt, warum geht es denn denen, die von Gott nichts wissen wollen, so unfassbar gut? Das ist das Ergebnis, das ist die Frage, die er stellt, die er nicht nachvollziehen kann. Warum ist das so? Die Welt ist so ungerecht nach seinem Empfinden und es frustriert ihn. Asaf kämpft mit sich und seinem bisherigen Denken. Er kommt in große innere Not, Zweifel machen sich breit. Und Zweifel sind ja letztendlich nichts anderes wie ein inneres Ringen mit sich selber. Ein Kämpfen, also so empfinde ich zumindest, ein Kämpfen um seinen Glauben. Sich mit Gott auseinanderzusetzen, mit ihm ringen, im Gespräch bleiben. Eine wahnsinnige innere Spannung, in der sich Asaf befindet. Und wisst ihr, was mich da fasziniert daran? Er lässt es zu. Er lässt diese Gedanken zu, dass er sich sagt, hey, es gibt Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, denen es wahnsinnig gut geht. Und auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass die Menschen, die mit Gott gehen, unheimlich viel mitmachen müssen. Und ich finde es unglaublich schön, wie Asaf damit umgeht, mit diesen Spannungen, die er hat. Er geht nicht hin und leugnet sie weg. Darf bei mir nicht sein. Ich bin ja schließlich der Chorleiter, Ältester, Diakon, Bereichsleiter, Pastor, was auch immer. Nein, sondern er geht hin, spricht sie aus und spricht sie vor allen Dingen bei seinem Herrn aus. Und das sind so Fragen, die ich mir persönlich manchmal auch stelle als Ältester in der Gemeinde in Hoffenheim, wo ich mich dann frage, wo gehe ich eigentlich hin als einer, der zur Gemeindeleitung gehört? An wen kann ich mich wenden, wenn ich genau solche Wellen oder diese Täler durchlaufen muss? Und diese Art, wie Asaf damit umgeht, bewirkt letztendlich, das werden wir zum Schluss merken, bewirkt geistliche Reife, bewirkt Wachstum im Glauben. Aber ich bin ziemlich sicher und überzeugt davon, gehen wir hin und schieben die Sache einfach mal zur Seite, ist alles nicht so schlimm. Leg mal nicht so viel auf die Goldwaage. Ja? Dann entsteht Krampf und Verzweiflung. Mal ganz ehrlich ausgesprochen, so hier in diesem geschlossenen Raum. Eine Frage, die sehr provokant ist, aber ich stelle sie ganz bewusst. Lohnt es sich, den Weg mit Gott zu gehen? Dankeschön. Ja, ich würde am liebsten jetzt die Predigt abbrechen und sagen, wir setzen uns hier im Kreis und tauschen uns aus darüber. Lohnt sich der Weg mit Gott? Aber sehr gut, wir hätten es ruhig lauter sagen können, alles gut. Kurzum, ist es nicht schöner, ein bequemes Leben zu führen, ohne Gewissensbisse und mit scheinbar grenzenlosen inneren und äußeren Freiheiten? Der Segen der Gottlosigkeit, habe ich vorhin am Anfang gesagt. Kennst du solche Gedanken? lebst du oder ich vielleicht so in manchen Bereichen vielleicht sogar schon so? Ich sage, komm, leg nicht alle auf die Goldwaage. Und ich stimme dir zu. Ich sage es jetzt einfach mal, es lohnt sich. Natürlich lohnt es sich. Wir werden jetzt im weiteren Lauf sehen, dass es sich lohnt, ja, mit Gott zu leben. Aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant, dieses Leben von Asaf zu sehen und wie er sich damit auseinandersetzt. Und wenn ihr jetzt meint, dass es nur eine Sache vom Alten Testament ist, Matthäus 19, 27, daraufhin sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Das ist die nächste Frage. Wie sieht es aus mit dem Lohn der Nachfolger? Und ich habe festgestellt, bei Asaf setzt an einer Stelle, nachdem er sein Leid geklagt hat, seine Bilanz gezogen hat und Gott alles mitgeteilt hat, ein Umdenken ein. Und dieses Umdenken, was bei ihm einsetzt, nicht nur im Kopf, sondern rutscht auch ins Herz rein. Und wenn ich diesen Text lese, dann habe ich manchmal den Eindruck, vielleicht hatte er sich sogar schon ein Stück von Gott entfernt. In Vers 2, ganz am Anfang, heißt es nämlich, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Ich habe das durchaus erlebt. Wir haben Menschen in der Gemeinde getauft und plötzlich wollten sie vom Glauben nichts mehr wissen. Und da frage ich mich manchmal auch, jetzt nicht bezogen auf die Person, sondern überhaupt die Anfrage an uns als Gemeinde, inwieweit investieren wir Zeit, um Menschen, die frisch im Glauben sind, die sich haben taufen lassen, investieren wir Zeit, sie zu begleiten. Und wenn ich sehe, was Asaf hier sagt, ich wäre fast gestrauchelt, es fehlte nicht mehr viel, dann wär die Sache rum gewesen. Wir wissen nicht, was er hier erlebt hat. Aber ab Vers 17 beginnt die Korrektur. Beginnt die Korrektur und sein Blick verändert sich. Und zwar in der Nähe von Gott wird Asaf zurechtgebracht. Und ich finde es herrlich, wie er seinen Weg schildert, zurück zu Gott in seine Nähe und drückt aus, was Gott ihm wirklich bedeutet. Das hat mich sehr berührt, wie er das beschreibt und diese Richtungsänderung vollzieht und diese Gedanken mit Gott gemeinsam durchbuchstabiert hat. Und ich denke, das war nicht leicht. Ich konnte leider nicht mit ihm sprechen, aber mich hätte es wirklich mal brennend interessiert, solche Dinge. Wenn ich solche Dinge in der Bibel lese, wäre schön, wenn man mal die Möglichkeit hätte. Ja. Und dann am Ende dieser Richtungsänderung steht eine Aussage, die von einer Reifung spricht. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. In Vers 28. Für mich ist die Nähe Gottes beglückend. Und Asaf macht wieder durch seine wunderbare, deutliche, offene, ehrliche Art und Weise klar, welchen Stellenwert Gott für ihn hat. Auch wenn es den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, scheinbar besser geht, dass Gott immer noch mehr wert ist als alles Glück dieser Erde. Da kann man nur Amen zu sagen. Ja? Ich finde es nicht selbstverständlich, dass anderen Menschen genau das, was Asaf hier getan hat, so die ganze Sache auf den Tisch zu legen. Es ist keine prickelnde Reise, wenn man sich eingestehen muss, hey Leute, im Moment sieht es so und so bei mir aus. Ich finde, da gehört eine unglaubliche Menge Mut dazu, seine Masken abzunehmen und deutlich zu machen, so sieht's aus. Und dann stelle ich mir die Frage, sind wir in unseren Gemeinden, oder anders muss ich sagen, anders formuliert, haben wir in unseren Gemeinden eine Atmosphäre, wo es möglich ist, die Masken abzunehmen, Schwäche zu zeigen? Kann man ehrlich und offen über sein Scheitern sprechen und dann miteinander beten, Vergebung zusprechen, Ermutigung zusprechen und sagen, auch wenn du da und da gefallen bist, gehen wir als Gemeinde, als Geschwister, als Freunde miteinander los. Wir hatten vor kurzem einen Abend bei uns in der Gemeinde, der mich sehr schwer durchgerüttelt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und es kam eine Frage, ganz spontan, ich konnte mich nicht vorbereiten. Und es entstand ein Gespräch, ein Austausch, und es kam eine Frage, wo ich dann da stand und wusste, was sage ich jetzt dazu? Und im Nachhinein habe ich gesagt, du hast nur teilweise das Richtige gesagt. Und eine Woche, zwei, drei Wochen später ruft mich eine Frau aus der Gemeinde an und sagt zu mir, du hast an dem Abend gelogen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann hat sie irgendwann, habe ich ihr den Sachverhalt erklärt, sie hat es verstanden. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der für mich ganz wichtig war, dass sie gesagt hat, das hält eine Freundschaft aus. Stellt euch das vor. Das hält eine Freundschaft aus. Die Sache ist geklärt, das kann ich euch schon mal sagen, definitiv. Ja? Aber allein die Tatsache, das hält eine Freundschaft aus. Und ich finde, das muss eine Gemeinde doch aushalten, weil sonst können wir die Gemeinde auflösen. Guckt doch mal rein, geht doch in die Industrie, geht in euer Berufsleben hinein. Gebt doch mal zu, ihr habt einen Fehler gemacht. Ich habe es vor kurzem bei unserem Leiter vom Rechnungswesen, bin ich hingegangen, habe gesagt, höchstens, vielleicht habe ich was vergessen. Ich hab mir vorher gedacht, wo ich da hingegangen bin, habe ich gesagt, was sagst du jetzt? Da habe ich gesagt, nein, du gehst hin und sagst, ja, vielleicht habe ich an der Planung irgendwo was übersehen. Versteht ihr, was ich meine? Diese Atmosphäre in der Gemeinde zu haben, wo man von Scheitern, von Schwäche sprechen kann, so wie es Asaf hier tut. Und man wird nicht, entschuldigt bitte, so hingestellt, so, das hätte ich aber von dir nicht gedacht. Ich weiß, das sind oftmals spontane Reaktionen. Ich will damit keinem zu nahe treten. Ich will eigentlich nur ein Bild zeichnen. Ich will eigentlich nur ein Bild zeichnen, wie ich Gemeinde sehe und ich mir eigentlich wünsche. Und Asaf hat durch diese Spannung, dieses Auseinandersetzen, haben sich seine Prioritäten wieder verschoben, weil Gott ins Blickfeld gerät, weil Gott wieder mehr und mehr in den Mittelpunkt kommt, weil er sich wieder auf Gott einlässt und sich klar wird, nur bei Gott finde ich in meinem Leben Stabilität und sonst nirgendwo, nur da. Es war für ihn klar, den Glauben aufgeben, wie hast du gesagt, niemals, niemals den Glauben aufzugeben. Er schreibt in Vers 21, 22, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos, wie ein Tier stand ich vor dir. Merkt ihr was? Am Anfang haben wir gesagt, Asaf hat ein Problem mit Gott. Gott ist anscheinend derjenige, der ungerecht ist. Hier hört sich das komplett anders an. Gott ist nicht das Problem. Wir sind, du, ich, wir sind das Problem. Unsere Sichtweise, die eingeschränkt ist. Ihr wart alle sicherlich schon mal innerlich verletzt und voller Brass und Frust. Und dann sieht man manche Dinge etwas anders, als wenn man mal sagt, ich lasse mir jetzt mal ein, zwei, drei Wochen Zeit. Und ich habe vor kurzem haben wir im Hauskreis darüber gesprochen und ich hab da den so gedacht oder gesagt, Leute, ich glaube, Gott ist manchmal barmherziger, wie wir untereinander sind. Ja? Er geht manchmal viel barmherziger mit uns um. Und ich denke manchmal, besonders dann, wenn man Gott nicht versteht, nicht begreift, nicht fassen kann. Das gehört dazu. Gott ist so souverän. Und es gibt vieles, was sein Geheimnis ist und bleibt. Aber dann hinzugehen und zu sagen, aufgrund dessen, dass du es gut mit mir meinst und ich vielleicht die oder das nicht verstehe, bleibe ich trotzdem bei dir, weil ich weiß, du meinst es gut, weil du es mir in deinem Wort versprichst. Das ist entscheidend. Das hat mir auch in den letzten Wochen, wo ich einiges mitgedacht habe und durchgemacht habe und überlegt habe, das kam mir dann plötzlich so durch den Sinn, die einzige verlässliche Komponente in meinem Leben ist meine Beziehung zu ihm, meine persönliche Beziehung zu ihm. Das habe ich in den letzten Wochen festgestellt. Und es war mir, ja, es hat mir doch gezeigt, hey, vielleicht war diese Zeit auch nötig, damit du dir mal wieder klar wirst, worauf dein Leben letztendlich basiert. Ja, wir rennen von Terminen zu Terminen noch und nöcher. Und vieles gerät in den Blick und Gott rückt immer weiter in den Hintergrund. Und Asaf sagt in Vers 24 wieder ein Gedanke von ihm, der aus diesem Prozess entstanden ist. Vers 24, du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Er buchstabiert die Dinge durch, kotzt sich aus. Es kommt zu einem Richtungswechsel von seinen Gedanken. Und er begreift, Gott verlassen niemals. Und dann kommt der Blick aufs Ende. Aufs Ende und ihm wird klar, was bleibt denn? Was bleibt von dem, was dein Leben und mein Leben wichtig ist, wenn wir von dieser Erde gehen? Was bleibt denn? Nichts bleibt. Ich fand den Spruch von meinem Vater immer irgendwie komisch. Aber er hat immer gesagt, mein lieber Sohn, hat er gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hört sich total, hat mir nie gefallen, aber irgendwie heute, ab einem gewissen gesetzteren Alter, denkt man darüber anders nach. Er hat recht. Bezogen auf das, was Asaf hier denkt in Vers 24, du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Wenn wir unsere Sichtweise von Gott verändern lassen, mit seinen Augen unser Leben beurteilen lassen und wir selber auf unser Leben gucken, so schwer wie es ist, und ich weiß, dass man manches Mal das gar nicht will, weil es nämlich sein kann, dass ich gewisse Dinge einfach sein lassen muss. Ja? Und dann wandelt sich etwas und dann kommen wir eigentlich zu einem besonderen, oder was heißt besonderen, zu einem folgenden Schluss. Dass äußere Wohlergehen und materieller Wohlstand nicht das Letzte und Entscheidende in deinem Leben ist und in meinem. Es ist gut, dass wir es haben und ich freue mich dran. Natürlich freue ich mich dran. Ich freue mich daran, dass ich in Urlaub fahren kann, dass ich ein Haus habe, dass ich ein Auto fahren kann. Natürlich freue ich mich daran, klar. Aber es ist nicht das Letzte und Entscheidende. Auch will ich ja, die Frage stellen, ob es den Menschen, die ohne Gott leben, wirklich auch im Hier und Jetzt wirklich gut geht, wenn es darauf ankommt. Nee. Ich weiß, manche Kollegen würden mir sagen, schätzt du nur, mir geht's gut. Ja. Ich habe mal in einem Sterbebett gesessen und habe mich verabschiedet von jemandem. Und er hat zu zwischendrin war ruhig und dann auf einmal, mittendrin, fing er an zu weinen, hat gesagt, ich will noch hierbleiben, ich will noch nicht gehen. Ich will es noch nicht. Es war ein Kampf. Das war für mich, ich war noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, es war schon schlimm, sowas zu erleben. Und dann habe ich das gesehen bei meinem Schwiegervater, der mit knapp 94 gestorben ist, in welcher Ruhe er gegangen ist. Man kann das nicht pauschalisieren, versteht mich nicht falsch. Ja, aber es ist, ja, mein Schwiegervater und auch meine Schwiegermutter sind beide in sehr viel innere Ruhe und Zufriedenheit gegangen. Ja. Natürlich ist es mir klar, dass es um die Gegenwart, um hier und jetzt geht. Alles gut. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und die Frage vom Lohn der Nachfolge, natürlich kommt die zwischendrin immer mal wieder hoch und denkt, ja, wofür mache ich das denn überhaupt alles? Und meine liebe Erika hat mir mal gesagt, das ist schon länger her, hat sie gesagt, denk mal darüber nach, für wen du das machst. Machst du das für die Menschen, die da sitzen? Nee, in erster Linie machst du es für Jesus selbst, weil er dich da hineingestellt hat. Und was es heißt, wenn ich sagen kann in meinem Alltag, für mich ist es aber, ist Gottes Nähe beglückend. Das finde ich schon, stell dir doch einfach mal die Frage, was würde mir in meinem Leben fehlen, wenn ich nicht Jesus Christus hätte? Was würde dir in deinem Leben fehlen, wenn ich nicht Jesus Christus hätte, diese persönliche Beziehung zu ihm? Und ich hoffe für mich und für uns, dass wir nicht nur an ihm glauben und mit ihm eine persönliche Beziehung pflegen, weil wir einen besonderen Nutzen daraus ziehen, sondern dass wir, weil Gott uns zuerst geliebt hat, am Kreuz von Golgatha dir und mir seine Liebe bewiesen hat. Und dass wir mit unserer Liebe und Hingabe gegenüber ihm antworten. Worin liegt das Glück, Gott nahe zu sein? Weil ich bei Gott die Gewissheit habe, bedingungslos geliebt zu sein. 1. Johannes 4, lest mal den Vers 10. Weil ich wissen darf, dass Gott mich sicher durchs Leben führt. Psalm 23. Weil ich bei Gott von vorne anfangen durfte, die Vergangenheit, die kann ich nicht rückgängig machen. Das, was da schiefgelaufen ist, ist so. Aber es ist vergeben. Es ist in die Tiefen des Meeres versunken. Aber ich kann Frieden bekommen und bekomme eine neue Chance. 2. Korinther 5, 17. Da wird von der neuen Kreatur gesprochen. Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott positive Werte für mich hat, die das Leben nicht verhindern, sondern stabilisieren, fördern und bewahren. Psalm 1. Weil mir Gott hier in diesem Leben, in der Gegenwart, gute Beziehungen schenkt mit anderen, die mit mir auf dem Weg sind, mit Jesus, die Tiefgang haben. Weil ich hier in einer Familie zusammen bin. Wir sind doch eine Familie. Wir sind doch miteinander auf dem Weg. Markus 3, 35 kann man das nachlesen, da wird davon gesprochen. Und zum Schluss, weil ich wissen darf, das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch, denn in dem Moment, wenn ich hier auf dieser Erde die Augen schließe, werde ich sie in der Gegenwart Gottes wieder öffnen. Und dann, Halleluja, kann ich nur sagen, dann ist, ja, deswegen, das wahre Leben ist nicht das Leben ohne, sondern mit Gott. Und das, was Asaf erlebt und erkannt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück und ist beglückend für uns. Das wünsche ich euch von Herzen.